Pravrikshiko.
Pravrikshiko.
Regenzeit.
Regenzeit.
Ritu.
Ritu.
Zwei Jahreszeiten.
Zwei Jahreszeiten.
Ade.
Ade.
Des Herrn.
Des Herrn.
Vishvinvata.
Vishvinvata.
Fortlaufend hörend.
Fortlaufend hörend.
Me.
Me.
Ich. Ich.
Ich.
Anushavam.
Anushavam.
Ständig.
Ständig.
Yashamala.
Yashamala.
Unbetrübte Herrlichkeit.
Unbetrübte Herrlichkeit.
Sankirtyamanam.
Sankirtyamanam.
Gechartet von.
Gechartet von.
Munibihi.
Munibihi.
Den großen Weisen.
Den großen Weisen.
Mahatmabihi.
Mahatmabihi.
Große Seelen.
Bhakti,
Bhakti, hingebungsvoller Dienst,
hingebungsvoller Dienst,
Pravritta,
Pravritta,
begann zu fließen,
begann zu fließen,
Atma,
Atma,
Lebewesen,
Lebewesen,
Raja,
Raja,
Erscheinungsweise der Leidenschaft,
Erscheinungsweise der Leidenschaft,
Tama,
Tama,
Erscheinungsweise der Unwissenheit,
Erscheinungsweise der Unwissenheit,
Apaha,
Apaha,
der Schwinden.
Schön.
Übersetzung. So bot sich mir während zweier Jahreszeiten, der Regenszeit und des Herbstes, die Gelegenheit, diese großen Weisen und großen Seelen ständig über die ungetrübte Herrlichkeit des Herrn Hari Chen zu hören. Als der Fluss meines hingebungsvollen Dienstes begann, verschwanden die Bedeckungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit. Erläuterung. Dem höchsten Herrn in transzendentaler Liebe zu dienen, ist die natürliche Neigung eines jeden Lebewesens. Dieser Instinkt ruht in jedem, aber durch die Gemeinschaft mit der materiellen Natur überlagern die Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit diesen Instinkt seit unvordenklichen Zeiten. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so aufmerksam gelesen und bin mir nicht sicher, ob ihr es genau zur Kenntnis genommen habt. Deswegen noch einmal. Dem höchsten Herrn in transzendentaler Liebe zu dienen, ist die natürliche Neigung eines jeden Lebewesens. Dieser Instinkt ruht in jedem, aber durch die Gemeinschaft mit der materiellen Natur überlagern die Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit diesen Instinkt seit unvordenklichen Zeiten. Wenn ein Lebewesen durch die Gnade des Herrn und der Geweihten des Herrn, der großen Seelen, das Glück hat, mit den ungetrübten Geweihten des Herrn Gemeinschaft zu haben und eine Möglichkeit bekommt, über die reine Herrlichkeit des Herrn zu hören, beginnt mit Sicherheit der hingebungsvolle Dienst einem Flusse gleich zu strömen. Wie der Fluss so lange strömt, bis er den Ozean erreicht. Oder wie der Fluss so lange strömt, bis er den Ozean erreicht, so strömt reiner hingebungsvoller Dienst durch die Gemeinschaft reiner Gottgeweihter so lange, bis er das endgültige Ziel, transzendentale Liebe zu Gott erreicht. Solches Strömen des hingebungsvollen Dienstes kann nicht aufhören. Im Gegenteil, er schwillt ohne Begrenzung immer mehr an. Der Strom des hingebungsvollen Dienstes ist so mächtig, dass auch jeder Zuschauer von dem Einfluss der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit befreit wird. Wenn diese beiden Eigenschaften der Natur beseitigt sind, ist das Lebewesen befreit und in seiner ursprünglichen Stellung verankert. Namaram Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bhaskadya Deshatarine Jaya Sri
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Wir lesen noch einmal den Text. Itang Sharat Pravi Sikavrito Hare Vishinvato Menusavam Yashomalam Sankirt Yamanam Munibir Mahatmavir Bhakti Pavritatmayajastamopa. Übersetzung. So bot sich mir während zweier Jahreszeiten, der Regenzeit und des Herbstes. Sarat ist Herbst und Ravichiko ist Regenzeit. Die Gelegenheit, diese großen Weisen und großen Seelen ständig über die ungetrübte Herrlichkeit des Herrn Hodi chanten zu hören. Als der Fluss meines hingebungsvollen Dienstes begann, verschwanden die Bedeckung scheinungsweise der Leidenschaft und der Unwissenheit. In diesem Text wird hingebungsvolles Dienen beschrieben, was in der Gemeinschaft großer Seelen beginnt. Wie wir vor einem Tage, vor zwei Tagen gehört haben, gibt es bestimmte Merkmale dieses hingebungsvollen Dienstes, dieses Stromes. Genau wie ein Strom in dieser materiellen Welt bestimmte Merkmale hat, fließt, hat eine bestimmte Wasserfarbe, einen bestimmten Flussverlauf, hat auch der Fluss des hingebungsvollen Dienstes, des reinen hingebungsvollen Dienstes, der frei ist von dem Einfluss der materiellen Natur, bestimmte Eigenschaften, die im Nektar der Hingabe erwähnt werden. Wir hatten vorgestern über drei von diesen Eigenschaften gehört. Heute wollen wir die restlichen drei erklären. Da jedoch nicht alle von euch bei dieser Vorlesung teilgenommen haben, möchte ich noch einmal die ersten drei Eigenschaften erwähnen. Reiner hingebungsvoller Dienst verschafft sofortige Erleichterung von allen Arten materiellen Leids. Das ist eines der Charakteristiken dieses reinen Stromes. Das verschafft sofortige Befreiung von den unterschiedlichen Spielarten materiellen Leids. Der zweite Symptom ist, dass reiner hingebungsvoller Dienst der Beginn aller glücklichen Umstände ist. Das nennt man Shubhadha. Das ist ein sehr schönes Sanskrit-Wort, Shubhadha. Alle glücklichen Umstände beginnen für jemanden, der mit dem reinen hingebungsvollen Dienst angefangen ist. Und drittens, reiner hingebungsvoller Dienst erfüllt uns aus sich selbst heraus mit transzendentaler Freude. Das sind die ersten drei Eigenschaften. Die zweiten drei Eigenschaften sind, reiner hingebungsvoller Dienst wird nur sehr selten erreicht. Die Seltenheit des hingebungsvollen Dienstes ist dadurch zu erklären, dass Shri Krishna durch hingebungsvollen Dienst in die Schuld seines Geleiten tritt. Krishna kann nicht einmal den kleinsten hingebungsvollen Dienst, der ihm geleistet worden ist von einem Devotee, vergessen und fühlt sich verpflichtet gegenüber dem Devotee, der diesen hingebungsvollen Dienst geleistet hat. Es ist einfach, Karma auszuführen, das heißt solche Tätigkeiten, die einem ein gewinnbringendes Ergebnis versprechen. Es ist einfach, Dhyana zu machen, diese unpersönliche Meditation. Es ist auch relativ einfach, Yoga zu machen. Doch reines hingebungsvolles Dienen, das gibt Krishna sehr, sehr selten, weil er sich damit selber einer Person ausliefert. Ein reicher Mann zum Beispiel gibt sicherlich leicht mal eine Spende von vielleicht einigen Millionen Dollars fort. Der reiche Mann macht auch irgendwelchen Wohltätigkeitsorganisationen, die sich um die Trinker mit Frostbeulen in den Wiechernheimen kümmern, Häuser zur Verfügung stellen. Doch nur sehr selten wird der reiche Mann jemandem einen Schlüssel zu seinem eigenen Zuhause geben. Da wird er vorsichtig sein, wenn er das gibt. Den gibt er bestimmt nicht im Wiechernheim ab, diesen Schlüssel. Wiechernheim ist das Heim von Asozialen, wo sie zeitweilig untergebracht werden und aufgelesen werden. So, diese Schlüssel gibt er nicht dort ab. Denn wer weiß, was solch ein Sandler mit dem Schlüssel anfängt. Vielleicht wird er das ganze Haus mit Cognac übergießen und in Brand stecken oder irgendetwas anderes Extremes tun. Hingebungsvoller Dienst wird deswegen nur sehr qualifizierten oder sehr selten gegeben, denn es gibt uns oder verschafft uns direkt Einlass bei der höchsten Persönlichkeit Gottes. Das heißt, dass dieser hingebungsvolle Dienst einem durch die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters, der ein reiner Gottgeweihter ist, erteilt wird und dass man dann die Barmherzigkeit Krishnas erlangt, diesen rein hingebungsvollen Dienst ausführen zu dürfen. Krishna schaut also seinen Repräsentanten in der materiellen Welt an, wenn der für eine bedingte Seele das grüne Licht sozusagen erteilt, dann nimmt sich auf die Empfehlung des spirituellen Meisters hin Krishna dieser bedingten Seele an. Deswegen heißt es in den Gebeten von Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, dass man unbedingt die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters erreichen muss. Wenn es einem nicht gelingt, das zu tun, wird man auch Krishna nicht zufriedenstellen können. Denn Krishna selber macht seine Entscheidung abhängig von der Beurteilung, die durch seinen reinen Gottgeweihten gegeben wird. Und Krishna lässt zu diesem Zweck den reinen Gottgeweihten in der materiellen Welt erscheinen, nämlich um den Dienst der bedingten Seele anzunehmen und so ein Via Media zu sein, ein durchlässiges Medium sozusagen, durch das hindurch Krishna halt die bedingte Seele annimmt. So, die fünfte insgesamt, das fünfte Symptom ist, diejenigen, die rein hingebungsvollen Dienst verrichten, belächeln selbst die Vorstellung von Befreiung. Sehen wir, im materiellen Leben gibt es bei denjenigen, die ein bisschen bewusster werden, ein bisschen achtsamer werden, immer das Verständnis von Moksha, von Befreiung. Das gibt es auch in, sagen wir einmal, Anfängen bei solchen Menschen, die sich mit dem, denen das materielle Leben leid ist. Befreiung oder der Wunsch nach Befreiung ist nicht unbedingt sehr spirituell motiviert. Ihr seht zum Beispiel Geschäftsleute, die den ganzen Tag, die ganze Woche hindurch arbeiten, um am Wochenende dann Befreiung zu erlangen, sozusagen, von dem Stress und sich in ihr Schrebergärtchen zurückzusehen, Waldesruhe oder Heimatfriede und dort dann leben. Und oder ihr seht, wir hatten mal so einen Makler kennengelernt, während wir noch bemüht waren, einen größeren Tempel zu finden, der uns sagte, er würde jetzt für ungefähr 5 Jahre seines Lebens völlig Geld machen, fuhr in seinem Auto, wo lautend das Telefon, das Autotelefon klingelte, und der also wirklich ein vor Leidenschaft schon ganz rot im Gesicht war, und nach 5 Jahren dann würde er mit dem erwirtschafteten Geld eine Ranch in den Wäldern von Kanada sich leisten, wo als einziges Fortbewegungsmittel ein schweres Pony hätte und sich natürlich das Holz selber schlagen würde und an einem kristallklaren See leben würde mit einem Freund zusammen, fertig, nicht mal Frauen. So würde er sich zurückziehen von allem. So, ich habe ihm gesagt, sie leben völlig in der Illusion. Sie werden so unruhig werden an ihrem See in Kalifornien, in Kanada, dass sie sich nur eines wünschen: Berlin, Berlin, zurück in den Sumpf. Das ist, weil ihr Bewusstsein völlig gebadet ist im Sekt der Erscheinungsweisen der Leidenschaft. Man kann diesen Einfluss nicht von jetzt auf plötzlich aufgeben, sondern muss dazu einen allmählichen Vorgang der Reinigung eingehen. Aber jetzt, abgesehen von diesem philosophischen Thema, der Punkt eigentlich ist, dass ein Mensch, der in den Erscheinungsweisen der dass auch ein Mensch, der in den Erscheinungsweisen der Natur ist, sich immer Befreiung wünscht von seinem gefallenen Zustand. Das ist auch etwas, was wir als Devotis manchmal in unserem Herzen haben. Ach, einfach meine Ruhe, süße Ruhe, süße Ruhe, süße Ruhe. Ein Hütchen am Yamuna, ja, das möchte ich haben. Einfach mal von allem und so weiter. Ihr kennt es vielleicht auch, viele Devotis sagen das auch, haben dieses Gefühl. Ja, jetzt tue ich arbeiten, aber dann irgendwann mal, wenn ich, dann lese ich einfach. Das ist so, dass auch das Konzept, ich gehe das jetzt ein bisschen psychologisch an, von Menschen, die von der Erscheinungsweise der Leidenschaft noch zu einem gewissen Grade befreit werden, die schieben es immer nach hinten hin, diesen Wunsch letztendlich befreit zu werden. Das ist ein ganz wichtiger psychologischer Faktor im Leben einer bedingten Seele. So, dieses Konzept erreicht natürlich seine Perfektion in dem Wünschen und Trachten der Unpersönlichkeitsanhänger, die ihr Zustand in der materiellen Welt ganz und gar aufgeben wollen und ganz konsequent sich in dieses Loch der Befreiung fallen lassen. Ihre Idee beruht auf folgender Sache. Sie erkennen, wie schwierig Individualität sein kann und wie schwierig es manchmal ist, mit ausgeprägten Individuen einen Austausch zu pflegen. Ja, Sie sehen, in dieser Individualität und in dem Austausch zwischen Individuen die Grundschwierigkeit des materiellen Daseins und haben deswegen nur den einen Wunsch, aufzuhören zu existieren. Einfach nichts zu sein, im Brahma-Jyoti zu versinken. Eigentlich zeigt diese Art des konsequenten Egoismus, wo man seine Individualität sogar auflösen möchte, aufgrund von einem Gefühl des Nicht-Klarkommens, nichts anderes als ausgeprägte Hilflosigkeit an. Prabhupada gibt das Beispiel, wenn ein Sohn von einem Vater kommt und den Vater sagt, oh, Vater, mir ist das alles zu viel, hier, nimm mich wieder auf in deinem Samen, lass mich zurückkehren in dich. Das ist sehr untüchtig. Also wenn eine Tochter sagt, habe ich mir recht, das jetzt, ich will wieder in dich zurück. Erstmal wird der Vater sagen, mein Junge, das ist ein Ding der biologischen Unmöglichkeit, das du hier vorschlägst. Und zweitens, warum geht es dir denn so schlecht? Was ist denn in dich eingefahren? So ist es auch mit den Unpersönlichkeitsanhängern, die ihre aus Frustration mit Individualität wieder den Zustand des Nichtseins, des Vorherseins, des nicht manifestiert geworden sein, anstreben wollen. Das ist also die Devotis belächeln, heißt es, selbst die Vorstellung von der Befreiung. Und das letzte aller Eigenschaften, die angegeben werden als Symptome reiner hingebungsvollen Dienstes ist, reiner hingebungsvoller Dienst ist das einzige Mittel, Krishna zu sich hinzuziehen. Krishna ist nicht hingezogen zu Ergebnissen, die wir erzeugen in dieser Welt. Krishna ist nicht hingezogen, selbst wie wir es hier haben. Wir wollen einen Riesentempel in Berlin machen. Jedenfalls einige haben noch immer diese Vorstellung. Einige wenige wahrscheinlich. Mit großen Marmor und dies und jenes. Aber letztendlich muss uns klar sein, Krishna hat viele Tempel in der spirituellen Welt aus Materialien gegen die trüben Materialien dieser Welt anmuten wie Lehm im Vergleich zu Gold. Krishna braucht unsere Opfergabe in dem Sinne nicht. Was Krishna braucht, ist unsere Bemühung im hingebungsvollen Dienst, ihn zufriedenzustellen. Nun, Sri Krishna wehrt, das ist ein wichtiger Punkt, durch hingebungsvollen Dienst zufriedengestellt, der in Kooperation mit anderen Vaishnavas vor nicht geht. In der materiellen Welt haben wir sehr oft ein sehr isoliertes Verständnis von hingebungsvollen Dienst. Ich will was tun. Krishna achtet nicht auf das Ich. Krishna möchte, dass seine Devotis es lernen, zu zu kooperieren und in der Gemeinsamkeit ihm etwas darbringen. Das sieht Krishna wirklich als hingebungsvollen Dienst an und das zieht ihn unglaublich an. Wie ihr aus dem Adi Purana gehört habt, sagt Krishna ja eindeutig, nicht derjenige, der sagt, er sei mein Devotee, ist mein Devotee, sondern nur derjenige, der sagt, er ist der Devotee meines Devotees. Und Chaitanya Mahaprabhu hat diesen Begriff noch weiter ausgeführt in seinem Dasa, Gopivatu Kamalayo Dasa Dasa Midasa. Bestimmt schon gehört. Chaitanya Mahaprabhu sagt, er sei kein Sannasi, kein Brahmana, kein dies, kein das, sondern der Diener, der Diener, der Diener. Das ist es, was Krishna sehen will. Dass seine Devotees es lernen, zu kooperieren und in der Gemeinsamkeit ihm dienen. Nicht derjenige, der sagt, ich mache das jetzt. Ich bin der große unabhängige Tempelpräsident oder der große unabhängige Sankirtan-Leader oder der große unabhängige Paraphernalia-Verteiler. Das ist der schamerfüllend, solch eine Bezeichnung. Nein, derjenige, der es lernt, mit den Vaishnavas zu kooperieren, er kann Krishna zufriedenstellen. Und solch ein hingebungsvoller Dienst ist es, der in der solch eine christliche Eigenschaft hat, die Krishna sofort dazu veranlasst, herbeizueilen zu solchen Devotees und ihm seine Mercy, seine Barmherzigkeit zu erweisen. So, der Prabhupada hat erläutert, dass dieses hingebungsvolle Dienen bedeutet, den Fußspuren Radharanis zu folgen. Radharanis hingebungsvoller Dienst wird von, das ist ein sehr großes Thema und wir selbstverständlich jetzt darauf achten, dass wir nicht so sehr im verständlichen Bereichen bleiben. Radharanis hingebungsvoller Dienst wird von dem sehr intensiven Wunsch geprägt, Shri Krishna Freude oder Shri Krishna zufriedenzustellen. Selbst wenn Radharani manchmal auf eine Weise handelt, die sehr schwierig zu verstehen ist für uns. Manchmal zum Beispiel versteckt Radharani Krishnas Flöte in ihrem Zopf, wo nun Krishna wirklich nicht drauf kommen kann, dass sie da ist. Er sucht den ganzen Wald von Vrindavan ab. Wir sollten aber nicht denken, dass Srimati Radharani, das macht Srimati Radharani nur, um einen noch vertraulicheren Dienst für Krishna ausführen zu können, wenn Krishna nämlich entdeckt, wo die Flöte ist. So, Srimati Radharani, um in verständlichen Bereichen zu bleiben, ist so begierig, Krishna zu erfreuen, dass sie in ihrem Innenhof mit verbundenen Augen steht, um es zu lernen, an Gegenständen vorbeizugehen. Als Kinder haben wir das auch gemacht, dass wir so die Augen zugemacht haben und dann durch die Wohnung gegangen sind. Kennt ihr das? Wahrscheinlich. Und wir haben versucht, unsere Sensibilität so zu schärfen. Wahrscheinlich machen das nicht alle Kinder. Aber um zu merken, wann sind Gegenstände, die da ankommen. Ich schieße mal vielleicht nur die mystische Anlage. Ich habe das gelernt, so zu gehen und zu merken, wann Gegenstände kommen und dann aufzustoppen. Das kann man sich beibringen. Das ist eine bestimmte feinstoffliche Gabe, die man so machen kann. Aber normale Kinder machen es wahrscheinlich mit hinten, die so rumgehen, bis sie irgendwo ankommen. So, Radharani lernt mit einer Binde, damit sie in der Lage ist, durch die rabenschwarze Nacht von Vrindavan zu gehen und nicht an den Bäumen anzustoßen. Sie lernt es, über Dorn zu gehen, sodass sie in der Nacht von Vrindavan Krishna treffen kann, wobei sie selbst durch Dorn nicht aufgehalten wird. Und sie lernt bei einem Schlangenbeschwörer zu flöten, um Schlangen anhand von Melodien und auch Mantren zu bändigen, sodass sie auf diese Weise Krishna sehen kann. Krishna wird durch diese Intensität von Radharani so verpflichtet, dass er selber sehr begierig ist, ihre Gemeinschaft zu pflegen. Manchmal nimmt Krishna ungefähr ein paar hundert Meter entfernt von dem Ort, wo Radharani badet, ein Bad, nur um die Blumen, die aus Radharanis Haar in Fluss heruntergetrieben kommen, zu packen und an denen zu riechen. So ist er von Radharani aufs Dienst erfreut. Manchmal verkleidet sich Krishna, um Radha einen persönlichen Dienst erweisen zu können. Er verkleidet sich nämlich als Frau eines Barbers, wie sagt man, Barber, Friseurs. Die Friseursfrauen in Indien können wunderschöne Muster auf die Fußsohlen von Frauen malen. Das ist eine Kunst, die sie kennen, so verschiedene Ornamente und so weiter und so fort. Krishna kommt dann als Friseursfrau verkleidet zu Radharani und sagt, deine Füße, das Fußmuster ist ein bisschen verblichen. Darf ich was Neues darauf malen? Ist es umsonst, mein Malen. Und Radha streckt ihm dann die Füße entgegen und merkt dann, wenn Krishnas Lotusfüße sie berühren, das ist ja Krishna. Und so ist Shrimati Radharani. Nun ergreift Krishna selbst eine Verkleidung, um Radharani einen Dienst erweisen zu können. So zufriedengestellt ist sie. Nun, hingebungsvolles Dienst folgt dem Beispiel von Radha, nämlich, dass man wirklich nur bemüht ist, Shri Krishna zufriedenzustellen. Und weil Radha Krishna zufriedenstellen kann und durch diese Art des Dienstes und ihn sogar anzieht in einem solchen Maße, dass er sich verkleidet, um ihr einen Dienst darzubringen, deswegen tut auch reiner hingebungsvoller Dienst Krishna anziehen. Denn er ist ja von der Eigenschaft von Radha geprägt. Und deswegen die Votis fühlen sich abhängig von der Mercy Shrimati Radharanis. Wenn ihr unsere Radharani sieht, die wir verehren in unseren Navajiyaren Shingafarm, seht ihr eine Hand von Radha. Und zwar ist es die rechte Hand in dieser Geste. Habt ihr das schon mal gemerkt? Das bedeutet, dass Radha den Segen gibt. Man kann sich einfach davor stellen und sich mit Segenslicht erfassen. Auch Deti selbst. Es gibt auch keine Deti, eine Radharani, Heiliger, die auch ihre Hand verhält zum Segen. Das ist. So, das sind also drei Eigenschaften. Also insgesamt sechs Eigenschaften des rein hingebungsvollen Dienstes gewesen, die in der Lage sind, selbst dieser hingebungsvolle Dienst oder durch diesen Service kann selbst Krishna angezogen werden. Jetzt wollen wir noch einen anderen Punkt gerne machen. Heute lesen wir von der einzigartigen Gelegenheit, die sich bot, für Narada Muni, als er Gemeinschaft pflegte mit den großen Weisen und in ihrer Gemeinschaft über die ungetrübte Herrlichkeit des Herrn Haris hörte. Es heißt, dass er in dieser Gemeinschaft des hingebungsvollen, dieser Gemeinschaft der Devotis von allen Bedeckungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit frei wurde. Das ist die wunderbare Wirksamkeit von Gemeinschaft, die richtig gepflegt wird mit Devotees. Man wird Gunomi Chakram, heißt es, der Strudel der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit, der sehr machtvoll ist, kommt zu einem Art Stillstand. Wenn ihr ein Waschbecken voll mit Wasser habt und den Proppen rauszieht, so ergibt sich ein Strudel. Ja, rechts gedreht ist ein Uhrzeigersinn tatsächlich, oder? Stimmt. Geht beides?
Es geht in eine Richtung, in eine Richtung, in eine Richtung, in eine
Richtung. Oh ja, das ist von der Gravitation wahrscheinlich abhängig, oder?
Das ist eine Hauke.
Bewegt sich also in bestimmter Art und Weise. Und dieses, wer in den Strudel hinein, wenn man etwas in den Strudel hineintut, so wird das in dem Strudel heruntergesaugt. Das ist das Bild, was im zweiten Kanto gegeben wird. Leidenschaft und Unwissenheit ist etwas, was einen herunterzieht, was den Geist degeneriert und verunreinigt und uns kräftig kontrolliert. So, wenn man über Krishna anfängt zu hören in der Gemeinschaft von Devotees und in dieser Gemeinschaft bleibt, so kann man erfahren, wie dieser Sog durch die niederen Erscheinungsweisen zu einem Stillstand kommt. Diese Sichtung kann man nur in der Gemeinschaft von Devotees erfahren. Ein gutes Beispiel hierfür ist Govindadas Kaviraj, dessen Lied Vaja Huremana zu einer Art Evergreen geworden ist. Unzählige Devotee-Generationen haben dieses Lied gesungen. Govindadas Kaviraj war der Sohn von Chiranjeev Sena und Sunanda, das war seine Frau. In Bengalen ist es üblich, dass eine Frau, wenn sie schwanger wird, zum Hause ihres Vaters zurückgeht. Und das tat auch Sunanda. Sie ging zum Hause ihres Großvaters Damodar, Sri Damodar Pandi. Nun, Damodar Pandi war ein Shakta. Shakta heißt ein Verehrer von Bhagavati oder von Durga, der Energie, die die materielle Welt ausmacht. Nun, seine Tochter konnte irgendwie nicht Geburt geben. Sie hatte eine Art verzögerte Geburt und aufgrund dieser Sache natürlich einige körperliche Unannehmlichkeit. Nur eines Tages, als sie wirklich wieder da saß und sagte, er ist schon lange überfällig, warum kommt er nicht raus, was macht er da so lange? Und wirklich auch Schmerzen hatte, da ging ihre Dienerin zu ihrem Vater, also zu Damodar und sagte und wollte zu ihm sprechen, aber Damodar war gerade in der Charadam Shila Verehrung. Die Dienerin kam nur hin und sagte, sorry, deine Tochter, ihr geht es so schwierig, kannst du da nicht irgendetwas machen, du bist ein großer Shakta, ein großer Mystiker, du musst doch eine einfache Geburt einleiten können. So, Damodar konnte aber nichts antworten, weil er gerade in einem Puja-Teil war, wo man nicht sprechen kann, das also nicht unterbrochen werden darf, und deutete deswegen mit seinen Augen zu einem Yantra hin, dem Yantra, also eine Kupferplatte, wo dieses Mandala, dieses für die Devi-Verehrung angewandt wird, eingraviert war. Die Dienerin missverstand das aber. Er deutete nur hin, guckte hin und wollte sagen, du musst einfach das Yantra nehmen und das zeigst du der schwangeren Frau und dann wird sie mit Leichtigkeit Geburt geben können. Aber die Dienerin missverstand es und dachte, sie sollte eine Abhishek von dem Yantra machen. Das heißt, darüber, also Charanamrita und so weiter gießen und dieses Wasser der Sunanda zu trinken geben. Was sie auch tat. Und Sunanda trank es und konnte, der gleiche Effekt war da, sofort Geburt geben. Was jedoch Aukesha war ein ziemlich großer Unglück. Der Sohn, den sie geboren, Govinda nannte ihn, wurde statt ein Vaishnava, ein Diener Krishnas, ein großer Fan von Bhagavati, ein großer Anhänger von also Durga, also auch ein Shakta. Deswegen, wir als Vaishnavas sollen kein Devi-Prasadam essen. Wenn euch jemand in Bengal sagt, Prasad, 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 müsst ihr essen, schreiben, wessen Prasad. Nur wenn es Krishna-Prasad ist, für dieses Leben, sonst werde ich unter Umständen plötzlich geht ihr herum und singt Kali 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 und irgendwelche solche sehr kuriosen Abenteuer durch. So hat also, und das ist auch der Grund, weswegen wir halt sehr begeistert sind für Krishna Prasad. Prabhupada sagt, wenn jemand, auch wenn er ein Nicht-Gottgeweihter ist, nur für längere Zeit Krishna Prasadam zu sich nimmt, wird er mit Sicherheit ein Devotee Krishna. So stark ist das Prasadam. Deswegen sind wir sehr enthusiastisch über unser neues Berliner Programm. Food for Life heißt das, wo wir aus der Volksküche heraus Prasadam verteilen. Das wird Unmengen von Devotees machen, dieses Programm. Wir möchten Arthur da sehr inspirieren und auch Bhakta Jarek, das mit großer Ernsthaftigkeit zu verfolgen, dieses Programm ist sehr, sehr wichtig, wie uns diese Geschichte zeigt. Wenn Sie gutes Krishna-Prasadam essen und auch der Shop, dass der unbedingt seine so weitermacht, es gibt keine Worte, die praktisch ausreichen, diesen Service genug zu lobpreisen, die Prasadam-Verteilung, die dort stattfindet. Jeder, der dort kommt, die Shop-Devotees, die sollten nicht denken, ach, wir sind da in Schürzen und in Hosen und verteilen Prasadam und sagen niemandem Hare Krishna, Hare Ram. Wie entmutigend ist das doch. Nein, denkt es nicht. Selbst ein Embryo, was gar nichts merkte, also von der äußeren, also nicht viel jedenfalls registrierte, wurde durch das Einnehmen von Prasadam zu einem Devotee, als jemand das falsche Prasadam. So, wenn wir nices Krishna Prasadam hier operieren sollten, werden wir das meinen. Das bedeutet aber auch, dass die Devotees, die das Prasadam herrichten, einen hohen Standard in der Opferung beibehalten. Sehr wichtig. Nicht, dass es so ein Zirkel mal so ein husch, husch, husch am Altar, sondern wirklich mit großen, mit dem nötigen Mantren und dem großen Enthusiasmus gemacht wird, sodass das Prasadam auch die richtige Qualität hat. Das heißt, wenn ein reiner Gottgeweihter Prasadam offeriert, dann ist das Prasadam noch mehr von Krishna akzeptiert. Und wir müssen zumindest anstreben, eine richtig liebevolle Opferung zu Krishna zu machen. So, gut. Govindadas Kaviraj wurde also ein Devi, ein Bhagavati-Verehrer, ein Halbgott-Verehrer und sagte, der einzige Vorgang, Befreiung zu erlangen, ist es, die Halbgöttin Devi zu verehren. So, sein Bruder, Ramachandra Khan, war nicht so. Bitte erinnert euch, Chiranjeev Sena war ein großer Geweihter von Chaitanya Mahaprabhu und seine Söhne waren das eigentlich auch, nur eben der hatte einen kleinen Unglücksfall, der Govindadas Kaviraj. Ramachandra Khan war aber ein reiner Gottgeweihter und wurde von Srinivasacharya eingeweiht. Nur eines Tages hat die Halbgöttin Devi eine besondere Sache inszeniert, die sehr schön ist. Und zwar wurde Govindadas Kaviraj von einer unheilbaren Krankheit überkommen und wurde so krank, dass er sich nicht mehr von seinem Bett bewegen konnte. Er betete zu Devi und sagte, warum, jetzt muss ich sterben. Und Devi erschien ihm plötzlich im Traum und sagte, mein lieber Govinda, warum verehrst du nicht Krishna? Ich will deine Verehrung nicht. Ich bin eine Dienerin Krishnas. Warum folgst du nicht dem Beispiel deines großen Vaters? Und der war leider schon verschieden. Du musst unbedingt eingeweiht werden von einem Vaishnava Acharya und du musst Krishna dienen. Das ist mein Auftrag an dich. Nur so kannst du von deiner unheilbaren Krankheit, die ich dir zugefügt habe, um dich von deinem Starrsinn zu befreien, geheilt werden. Ihr müsst nämlich wissen, dass Govinda unglaublich starrsinnig war. Sein Bruder Ramachandra Khan, das ist ja naheliegend, hat er alles versucht, um ihn von der Herrlichkeit Krishnas zu informieren. Aber Govinda, das Kaviraj, hatte sich stur dagegen gesträubt. So, er sagte dann, gut, ich möchte er ließ ein Palmblatt schreiben, was zu Ramachandra Khan gebracht wurde. Und Ramachandra Khan erfreute sich sehr, als er die Botschaft hörte. Ich möchte Einweihung von Srinivasacharya annehmen. Oh, sagte Ramachandra Khan und besuchte seinen Bruder sofort, der auf dem Todesbett lag. Also, wenn du eingeweiht werden willst, dann musst du in ein ziemlich weit entlegenes Dorf hin. Nur da kann das stattfinden. Er wollte Govinda prüfen. Und Govinda hat sich dann irgendwie aufgerappelt. Er ist getragen worden in dieses Dorf. Und in dieses Dorf lag nämlich auf der Wegstrecke, die Srinivasacharya nehmen müsste. Srinivasacharya lebte zu der Zeit in Vrindavan und seine ganzen Schüler fühlten sich sehr getrennt von ihm. Und so wurde Ramachandra Khan ausgeschickt, um Srinivasacharya zu bringen und auf der Strecke an diesem Dorf vorbeizukommen, wo sein Bruder lag. So, Srinivasacharya wusste schon alles. Er ging sofort in das Haus hinein, als er kam, berührte mit seinen Lotusfüßen Govinda das Kaviraj, der sofort geheilt wurde von seiner Krankheit und der am nächsten Morgen schon die Einweihung empfand. Dann ging Ramachandra Khan, begann Govinda das Kaviraj seine Gedichte zu schreiben. Sehr schöne Gedichte, insgesamt 725 Lieder hat er geschrieben. Er hat seinen eigenen Stil geprägt, den Raneti-Stil, und hat so schön geschrieben, dass Jiva Goswami in Vrindavan Srinivas schrieb: Wenn immer du mir irgendwas schickst aus Bengalen, tu die neuesten Songs von Govinda das Kaviraj mit reinlegen. Ich genieße diese Songs, diese Lieder wie flüssigen Nektar. Und so kam es dazu, dass Govinda das Poesie bald sehr große Beachtung fand, denn Jiva Goswami, der als der damalige Shiksha-Guru aller Vaishnavas galt, schätzte sie sehr. Ihr seht also aus dieser Geschichte einen Punkt, viele Punkte eigentlich, aber eine, die vielleicht in diesem Zusammenhang von besonderer Wichtigkeit ist. Govinda das Kaviraj hatte die Gemeinschaft von seinem Bruder Ramachandra Khan, durch den er letztendlich Zuflucht bei den Lotusfüßen Krishnas fand. Das ist etwas, was wir als Vaishnavas pflegen müssen. Die Vaishnava-Gemeinschaft sollte sehr nektarhaft werden und wir sollten in der Lage sein, Zuflucht zu finden in den Vaishnavas. Sehr oft ist es so, dass wir diese Vaishnava-Gemeinschaft nicht richtig pflegen oder wenn wir sie pflegen, mit Zweifeln oder mit Missgunst im Herzen, die durch unseren gefallenen Zustand innerhalb der meterdicken Wände des falschen Egos auftritt. Gemeinschaft nehmen kann von den Geboten. Sehr oft ist es so, dass wir sehr viel zu tun haben und mit sehr vielen Tätigkeiten beschäftigen, also sehr viel zu tun haben und deswegen nicht genügend Zeit aufbringen, Gemeinschaft miteinander zu pflegen und den anderen Geboten zu helfen. Krishna ist aber mehr zufriedengestellt, wenn wir das tun, als wenn wir unser eigenes spirituelles Leben immer nur im Vordergrund unserer Aufmerksamkeit haben. So, Hare Krishna, das sind einige Punkte für diesen heutigen Vers gewesen. Ich hoffe, dass ihr aus den Gesagten Inspiration ziehen solltet für euer eigenes entwicklungsvolles Leben. Habt ihr zu den erwähnten Punkten einige Fragen?
Danke, Rafa.
Ich
Nun, Narada Muni hat ein sehr interessantes Leben. Ich will hier nicht zu sehr ausbreiten, aber er musste einen Fluch durchmachen. Sein Vater hatte ihn verflucht, weil er völlig frustriert war darüber, dass sein Sohn, also Narada Muni, keine Nachkommenschaft zeugen wollte. Die natürliche Neigung von Vätern ist es, Enkel in den Händen zu halten und zu schaukeln. Und wenn sie erfahren, dass ihre Söhne Brahmachari vorziehen, werden sie sehr ungehalten. Also mein Vater, war eine Zeit lang, hat er nicht mit mir geredet, deswegen. Er hat alles versucht, hat gesagt, du kannst ja dein Krishna-Bewusstsein praktizieren, nimm das Haus hier, kannst ja eine nette zu schaukeln. Und wenn sie erfahren, dass ihre Söhne Brahmachari leben vorziehen, werden sie sehr ungehalten. Also mein Vater war eine Zeit lang, hat er nicht mit mir geredet, deswegen. Er hat alles versucht, hat gesagt, du kannst ja dein Krishna-Bewusstsein praktizieren, nimm das Haus hier, kannst ja eine nette Devotee-Frau heiraten, ich habe gar nichts dagegen, in unserem Wohnzimmer kann ein Altar stehen, kein Problem, aber ich will einen Enkel von dir. Der wird mir besonders viel Freude machen, denn du hast mir schon immer besonders viel Freude bereitet. Und dann habe ich gesagt, nein, warte, das hier, ich stehe zu der Farbe. Und das war, ja, da war sehr schockiert. Jetzt hat er es inzwischen, glaube ich, verstanden und akzeptiert, aber das hat ihn 10 Jahre gebraucht, damit klarzukommen. Das ist natürlich. So, Brahma hatte auch diese Natur. Und als Narada Muni sagte, nein, lieber Brahmachari, zu viel Verstrickung. War er zornig und verfluchte Narada Muni, ein ausgesprochener Frauenheld zu werden. Unter jedem Busch im Universum sollst du Sex haben, sagte er. Das war der Fluch. Und so wurde Narada Muni ein sehr schöner und sehr adretter Frauenheld. Nach dieser Geburt dann wurde er als Sohn einer Dienstmagd geboren und erst nachdem er dort die Devotees getroffen hatte, nahm er den Pfad des hingebungsvollen Dienstes wieder auf. Nicht? Er traf dort die Devotees vor. Das wird hier dann in diesem Teil des Bhagavatams erklärt, wo Narada Muni ein wirklich herzergreifenden Erlebnisbericht gibt, seine Autobiografie erzählt, wie er zum Krishna-Bewusstsein kam. Deswegen hat er dann auch die Erscheinungsweisen so überwunden. Narada Muni. Sehr interessante Geschichte. Also es wird sich vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt die Möglichkeit geben, die zu erzählen. Aber ich hatte sie eigentlich schon ein paar Mal, ich glaube zweimal erzählt und einige von euch kennen die bestimmt schon ganz. Sarishi?
Ich wollte was fragen zu der Beziehung zu Krishna. Es gibt ja diese 5 Pfade. Aber wenn man jetzt noch so auf seiner unreinen Stufe ist, so wie ich zum Beispiel, dann kann man ja nicht sagen, man sei schon in irgendeinem Pfad an Krishna. Ich habe oft eigentlich mehr das Gefühl zu Krishna, so Beziehung, das Gefühl zu haben, so wie Krishna als der Vater, und man möchte sich einfach eben so in die Hände geben, so man ist ja in seiner Unvollkommenheit, so wenn Krishna vollkommen Zuflucht suchen, einfach da sagen, irgendwie so die Arme nimmt und einen geschützt vor der materiellen Welt, also so mal bildlich. Was ist das denn für eine Beziehung eigentlich? Das hat ja nicht diese neutrale Stufe oder
nein. Das ist sehr interessant, sehr gut, dass du diese Frage stellst. Wir als Vaishnavas wissen, dass es 5 Rasas gibt. Aber wir fangen unsere Beziehung zu Krishna immer als Diener an. Jetzt mag man sagen, was ist jetzt mit deinem Gefühl? Fühlst du dich, diese väterliche Beziehung? Und du überlegst dir ja auch, dir ist einerseits klar, dass du noch nicht eine ewige Beziehung zu Krishna hast. Andererseits hast du aber ein bestimmtes Gefühl Krishna gegenüber. Dieses Gefühl ist an und für sich nicht dem Dienertum entgegengesetzt. Du hast ja nicht das Gefühl, wie es, dass Krishna sozusagen dein Diener ist, wie in der westlichen Welt sind Väter halt so etwas wie die Diener. Vater gibt mir dies, Vater gibt mir jenes. Und du, man kann auch erfahren, dass die Väter das lieben. Wenn der Sohn kommt, hast mal 5 Mark, dann das liebt der Vater. Es ist also, es ist sehr, sehr seltsam, wenn das die Kinder mal raus haben, dass der Vater da seine Schwester, besonders Töchter können ihre Vater alles fragen. Das ist ein Geheimnis, was viele nicht wissen. Ja, viele Töchter nicht wissen, was ich denke, ich kann das jetzt nicht. Man kann, das lieben die. Es ist irgendwie so, liegt das in der emotionalen Bindung des drin. Und wir sehen auch dieses Vaterkonzept natürlich, zum Beispiel im Christentum, ja voll ausgefahren. Lieber Gott, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Das ist zum Beispiel alles noch sehr gut, aber das ist nur der Vorspann. Nicht? Also, das ist reine Bhakti. Dann geht es los. Und gib uns Brot, bitte. Und ich weiß, die Theologen werden hier total zornig werden und mit faulen Eiern auf mich werfen. Da wird es kein Interpretieren, kein Intellektuelles drumherum reden. Da ist plötzlich die Bitte an den kosmischen Brotbäcker da. Nicht? Da kommt es voll durch, was in dieser Beziehung, worum es eigentlich geht. Gib mir dies, gib mir jenes. Das ist ja nicht, was du dahinter bringst. Du hast mir in deinem Ausdruck, wie du dich Krishna näherst, eines der Zeichen, der 6 Zeichen der Hingabe, die du langsam verwirklichst, nämlich, dass du dich vom Schutz Krishnas abhängig machen willst. Das ist eines von 6 Zeichen der Hingabe zu Krishna. Diese Symptome fangen an mit, dass man alles annimmt, was förderlich ist, um Krishna zufriedenzustellen, alles ablehnt, was hinderlich ist, dass man kein Interesse außer das Interesse des Herrn verfolgt, dass man stets demütig und bescheiden ist und dass man sich ausschließlich vom Schutz des Herrn abhängig macht. Und dann noch ein 6. Symptom, was ich ehrlich gesagt hier jetzt gerade nicht so parat habe. Es klingt also so ähnlich und deswegen habe ich es leider jetzt im Augenblick nicht gegenwärtig. So, du dienst eigentlich Krishna in einer dienenden Beziehung, wie es ein Vaishnava tut in der Gaudiya Sampradaya. Du wirst so angeleitet von deinem spirituellen Meister. Und auch unsere Bewegung gibt dir alle Möglichkeiten dazu, Krishna zu dienen. Du tust es an vorderster Front als Sankirtan-Liederin. Und dieses Gefühl, was du empfindest, ein sehr nices Gefühl der Hingabe zu Krishna, dieses Gefühl ist eines der 6 Symptome der Hingabe. Du solltest aber nicht spekulieren, was für dich denn jetzt für hier, wenn man dich entwickelt hier in so einer Vaterbeziehung. Da bin ich total auf dem Holzweg. Es gibt ja diese Beziehung an und für sich nicht in diesem Film. Das ist etwas anderes, dieses Gefühl. Was du
Ron. Es wird ja zwischen reinem hingebungsvollen Dienst und motiviertem hingebungsvollen Dienst unterschieden.
Ja.
Ein reiner hingebungsvoller Dienst ist höher stehen.
Ja.
Und wenn man jetzt das Motiv hat, der Menschheit zu helfen, ist es dann motivierter hingebungsvoller Dienst?
Das lässt sich in zweierlei Art und Weise deuten. Ich will zuerst die positive Seite sagen. Wenn du der Menschheit helfen willst, weil du sie als Diener Krishna siehst und sie zu ihrem ewigen Krishna-Bewusstsein bringen willst, so ist das völlig im Interesse des Krishnas. Wenn du aber der Menschheit helfen willst, um als großer Wohltäter bekannt zu werden, entweder vor dir oder vor anderen, ist das die Haltung eines Separatisten, weil du ein von Krishna getrenntes Interesse verfolgst. Gurkeshwar Babaji war da unglaublich das Wort jetzt scharfsinnig zu entdecken, was war. Es gab einen Arzt einmal, ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen, der ins Heilige Darm kam, um dort eine Praxis als, eben als Mediziner aufzumachen. Und Gurke Shodas Babaji entdeckte in ihm den Wunsch, das zu tun, um seinen Ruf als großer Wohltäter der Menschheit zu fördern. Nicht? Und hat ihn sehr zurechtgewiesen. Er hat gesagt, du solltest zunächst einmal deine eigene Krankheit heilen, nämlich die Eiderbeulen des Neides und die Eiderbeulen der die schlüpfrigen Hautstellen, also rissigen Hautstellen der, des Egoismus. So, wenn du ein Freund der Menschheit werden willst, von hier bist du an richtiger Stelle. Werde ein hingegebener Bhakta, Prediger, und mach etwas Anständiges aus dem Leben. Wir versuchen uns so nach und nach dazu zu gewinnen. Ja, mal predigen, mal zu werden. Ich bin hier auf schweren Fuß, nicht so einfach. So, ich glaube, wir haben hiermit ein natürliches Ende erreicht. Und all glorious to share.